Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Panini-Album Team Hamburg. Jetzt stickern, helfen und gewinnen zugunsten von Mensch Hamburg. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die NDR-Moderatorin Bettina Tietjen. Ahoi, Bettina.
Hallo, Lars.
Liebe Bettina, hat die Zahl 187 in deinem Leben bisher eine größere Bedeutung gehabt?
Ja, das ist doch so eine Band, ne? Irgendwie so eine Hip-Hop-Band. Also kenne ich jetzt nicht näher, aber das verbinde ich mit der Zahl so auf Anhieb.
Okay, das ist die 187 Straßenbande, die ja hier am Neuen Pferdemarkt auch ein Tattoo-Studio haben. Und ich glaube, Jizzes ist so ziemlich der bekannteste aus dieser Krawalltruppe, sage ich mal.
Ja, Jizzes, der muss doch irgendwie ins Gefängnis. Und jedenfalls stand er doch vor Gericht, ne, wegen irgendwas.
Ich weiß es nicht, irgendwie. Es ist ein bisschen gerade wie ein Gespräch über einen Gartenzaun. Wir haben beide keine Ahnung, aber wir reden drüber. Ne?
Doch, ich habe das ganz sicher. Ich habe das in Nachrichten gehört, das ist schon ein bisschen her, dass der Richter irgendwie so ein bisschen merkwürdig dieses Urteil begründet hat und hat gesagt, naja, sie wollen doch ein Gangster sein. Da müssen sie eben auch mal eine Strafe wie ein Gangster hinnehmen.
Ahnung. Irgendwie sind die alle, glaube ich, ein bisschen immer mit einem halben Fuß irgendwie zumindest in einer Polizeistation. Die Zahl 187 hat insofern ab jetzt eine Bedeutung für dich, als dass das die Nummer deines Stickerbildes ist, in dem Team Hamburg Panini-Album, über das wir diese Woche mit unterschiedlichen Leuten sprechen. Du bist da auch drin und zwar, wie gesagt, unter der Nummer 187.
Ja, ich finde das eine ganz tolle Aktion. Man kann ja alles nur unterstützen, was die Kulturszene nicht nur in Hamburg, also irgendwie ein bisschen, denen ein bisschen unter die Arme greift jetzt in dieser Corona-Zeit. Die sind ja wirklich so gebeutelt. Und ich finde das mit dem Panini-Album halt eine witzige Idee, weil das uns ja alle erinnert irgendwie an früher. Das ist ja schon so, das ist ja Kult, Panini. Und dass da jetzt lauter Hamburger Promis dabei sind, finde ich echt eine total nette Idee. Das gibt es ja jetzt auch überall. Ne? Man kann das ja überall bekommen. Ich weiß nicht, was kostet das noch? Ich glaube,
2 Euro kostet ein Album, ne? Und 80 Cent kosten 5 Bildchen in einer Tüte.
Die Bildchen, ja. Also finde ich eine super Idee und ich hoffe, dass sich das in sehr, sehr vielen Hamburger Haushalten dann findet, dieses Panini-Album.
Hast du eigentlich persönlich auch einen Sammeltrieb? Hast du früher Fußball-Panini-Bilder gesammelt?
Nee,
ich war ja eher so Team Hanuta beispielsweise, weil deswegen konnte man immer gut Hanuta essen, was man mir heute noch ansieht. Aber du hast keine Panini-Bilder gesammelt.
Aber die Kinder haben das gemacht und für die Kinder haben wir das natürlich dann auch gekauft und eingeklebt und so. Aber ich habe überhaupt keinen Sammeltick, muss ich sagen. Das Einzige, was ich. Aber es war aber eigentlich auch mehr so mit den Kindern, waren diese Überraschungseier. Da waren doch immer so kleine Plastikkapseln drin mit irgendwelchen Figürchen. Also die haben wir
furchtbar
auch gesammelt.
Also die Figürchen finde ich super, aber so wie es mehr als 3 Teile in so einem Ei gibt, bin ich ja total überfordert. Als mehrfacher Patenonkel komme ich da regelmäßig an meine Grenzen, ehrlich gesagt.
Ja,
bist du so eine Fummeltante, also so eine Basteltante, auch so kleinteilig irgendwie Kastanienmännchen baut zu Weihnachten, oder? Bastelt.
Doch, also Kastanienmännchen wieder, guck mal, das haben wir auch natürlich mit den Kindern gemacht, das hat immer Spaß gemacht, da musst du ja nicht viel machen, da machst du so Zahnstocher rein, aber da werde ich auch schon ungeduldig, wenn mir dann einmal so ein Zahnstocher rausrutscht aus dem Loch, dann kriege ich schon schlechte Laune, ich bin überhaupt nicht so eine Fummlerin, ich habe überhaupt gar keine Geduld bei sowas, ich werde ganz schnell ungeduldig und schmeiß alles hin und das bei mein Mann hat da gar kein Verständnis für, weil der sowas mit einer Engelsgeduld macht und baut und der kann auch Ikea-Sachen zusammenschrauben, bei so einem blöden Billigregal, da bin ich raus. Ich bin nach 3 Arbeitsschritten raus, weil irgendwas schief geht, dann pfeffer ich das in die Ecke. Nee, das ist gar nicht meins.
Hast du denn trotzdem irgendeinen Sammeltrieb, jetzt mal abseits von so Spielzeugsachen irgendwie? Also sammelst du Porzellanpudel oder keine Ahnung?
Nein, ich sammle gar nichts.
Aber du sammelst Interviewpartner als Erinnerung. Kannst du dich denn noch erinnern, wer dein erster Gast bei Das war?
Ich meine, es war August Zirner. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber August Zirner ist mir so in Erinnerung geblieben, weil er so, ich war ja unerfahren. Ich war als Talkerin auch relativ am Anfang und er war als Gast unerfahren. Und er hat wahnsinnig lange nachgedacht, bevor er geantwortet hat. Also wirklich so, was so 21, 22, so Kopf in die Hände gestützt und so, ne? So geseufzt und so und überlegt. Und das war, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe gedacht, die Sendung geht nie vorbei, weil man ja dann immer, wenn man nicht erfahren ist, das könnte ja heute nicht mehr passieren, aber dann denkt man ja immer, man hat nicht genug Fragen. Aber ja. Deswegen so. Das, ich glaube, es war jedenfalls ganz am Anfang mit August Zirner.
Welche 3, 4 Interviewpartner bei DAS sind dir denn noch so in Erinnerung geblieben, im Guten wie im Schlechten?
Also die Höhepunkte sind im Nachhinein für mich natürlich die Legenden. Also die leben ja alle nicht mehr. Roger Moore, Peter Ustinov, Inge Meisel, Maximilian Schell, Rainer Geißler auch. Also lauter solche Leute, die einfach unglaublich weise auch sind und so viel mitgebracht haben, einfach an Stoff auch aus ihrem bewegten Leben. Ne? Mit denen da zu sitzen und zu reden, das waren für mich schon unvergessliche Momente. Mit Michail Gorbatschow habe ich auch mal interviewt. Der kam aber nicht aufs rote Sofa, weil der plötzlich krank wurde, bin ich zu ihm ins Hotel gefahren, habe ihn befragt. Und also das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Ne? Aber natürlich waren auch sehr, sehr viele andere dabei, mit denen ich auch tolle Gespräche geführt habe, die aber vielleicht gar nicht unbedingt prominent waren. Das muss man auch mal sagen. Wir haben ja wirklich eine ganz interessante Mischung immer in dieser Sendung. Also man muss nicht reich und berühmt sein, um da eingeladen zu werden. Man muss einfach was zu sagen haben. Das kann auch genauso gut dann die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates sein oder es kann ein Politiker sein oder es kann auch jemand sein, der im Rollstuhl die Wüste durchquert hat. Also das ist wirklich so eine Bandbreite, das ist einfach immer wieder toll. Ich freue mich jedes Mal wieder auf die Sendung, weil es nie gleich ist. Ne? Es birgt immer irgendwelche Überraschungen. Und für mich so als negativ, aber in Anführungsstrichen negativ, herausragend, das habe ich aber auch schon öfter erzählt, aber es ist einfach witzig, war Manni Kals, weil ich habe ja gar keine Ahnung vom Fußball bekanntlich. Mhm. Und Manni Kals war ja Bananenflanke, ne? Bekannt für die,
glaube ich, so viel weißt du, ne? Ja.
Das weiß ich mittlerweile. Er war ja schon mehrfach bei mir. Aber beim ersten Mal habe ich mich vorbereitet. Ich hatte den Namen noch nie gehört und habe dann gelesen, habe gesehen, er hat den Spitznamen der Schweiger. Und da dachte ich, komisch, ne? Wieso der Schweiger? Und du, als die Sendung losging, wusste ich aber nach 5 Minuten, warum der so hieß, weil der nämlich keinen Satz, keine Antwort hatte, mehr als 3 Wörter. Also dass er nicht nur Ja und Nein gesagt hat, das war alles. Und das war natürlich für mich auch so, ich wusste auch gar nicht mehr, was ich fragen sollte, weil ich ja von Fußball keine Ahnung hatte. Also ich konnte jetzt nicht irgendwelche Fachfragen stellen. Und er lächelte immer ganz freundlich und sagte immer nur, ja, sehe ich auch so. Ja, so war das. So, solche Antworten. Und beim zweiten Mal war er dann aber total locker, weil er mich dann schon kannte und dann konnte man sich schon ein bisschen entspannen. Da waren wir da auch beide lockerer. Da hat er 6 Wörter
benutzt, ne?
Pro Satz. Ja, da hat er genau das etwas längere Sätze gemacht.
Ich kann mich erinnern an eine Sendung, wo Klaus Kinski Alida Gundlach aufs Knie gefasst hat. Hat denn mit dir auch mal jemand geflirtet? Also war ja kein Flirten, das war ja schon tätlicher Angriff.
Das war wirklich ein Angriff. Ich habe gerade Alida noch in der Sendung gehabt, da hat sie noch gesagt, wie unsympathisch der war. Klaus Kinski, dass sie auch Angst davor hatte vor diesem Gespräch. Sowas in der Art jetzt nicht, aber doch geflirtet haben schon viele mir. Mir fällt immer so eine lustige Geschichte mit Uli Tukur ein. Der hat mir so Blumen mitgebracht und da habe ich gefragt, was ist denn das? Und dann meinte er, ja, das ist ein Aphrodisiakum. Das ist irgendwie Salbei und das kann man essen und das tut dann auch seine Wirkung. Und dann haben wir beide in der Sendung von diesen Pflanzen, die da in der Vase auf dem Tisch standen, was abgepflückt und gegessen. Und dann hat er sich am Ende der Sendung auf mich draufgeworfen. Das war auch sehr lustig. Also, ja, ich habe auch mal einen, ich habe mit Rainer Langhans und einer von seinen Lebensgefährten habe ich mal im Bett gesessen, von wegen Kommune und WG. Mhm. Und habe ich im Bett interviewt. Also wir haben auch schon manchmal so Situationen versucht zu schaffen, die schon ein bisschen anders waren. Aber ich weiß noch, mit dem, wie hieß er denn nochmal, der Sänger, mit dem, der so eine komische, so eine Frisur hat wie Gabriele Krone-Schmalz, der auch so ganz bekannt, wie heißt der nochmal, der so ein Spitz, so ein V, so ein Schmalzsänger. So ein Schlagersänger.
Also, egal. Im Schlager, ich mag vielleicht so rüberkommen manchmal, aber im Schlager kenne ich mich nicht aus.
Aber der war ja so ganz lieber.
Femino Rossi?
Nee. Ja, genau. Seminorossi.
Oh Gott, genau. Dass ich da mich nun doch auskenne, ist ja furchtbar. Aber ich glaube, das habe ich dann immer bei dir in der Talkshow gesehen. Der ist da ja Stammgast, oder?
Ja, war er. Jetzt nicht mehr so. Aber der war der ja. Schon ganz lieber. Und dann habe ich den so ein bisschen angeflirtet. Und wir hatten auch ein Bett aufgebaut, warum auch immer. Und wir sollten uns dann beide auf dieses Bett setzen. Und das war dem so unangenehm. Der ist immer weiter von mir weggerutscht. Das war dem richtig peinlich. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich werfe mich im Ernst auf ihn. Was natürlich
genau genommen ist das war. Bett ja schon in deinem Namen drin. Ne? Also insofern ist das ja immer da, irgendwie quasi. Sag mal, du hast gerade eben von den sogenannten Normalos gesprochen. Gab es da mal Leute, die dich so inspiriert haben, dass du da einfach nochmal dem nachgegangen bist? Oder keine Ahnung, hat dir jemand was von einer Weltumsegelung gesprochen und du hast angefangen mit Segeln? Oder du hast ja großes Hobby Camping. Ist das etwas, wo du selber drauf gekommen bist oder hat dich vielleicht sogar ein Gast draufgebracht?
Nee, das mit dem Campen, kommt durch meinen Mann. Also das ist eigentlich, weil mein Mann Surfer war und hatte so einen alten, selbst ausgebauten VW-Bus, als wir uns kennengelernt haben. Dadurch hat das mit dem Campen angefangen. Aber übrigens machen wir neue Folgen von Tietjen campt. Das möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen. Ich habe ja so eine Sendung Tietjen campt und da machen wir 6 neue Folgen dieses Jahr. Da freue ich mich schon sehr drauf.
In unserem Lieblingssender, dem NDR Fernsehen.
Dem NDR Fernsehen, genau. Nee, aber mit dem, worauf mich ein Gast gebracht hat, und das ist wirklich eine wichtige Geschichte, ist Karl-Uwe Steh. Der hatte vor, das ist jetzt mittlerweile 16, 17 Jahre her.
Ehemaliger Tennisspieler.
Genau, ehemaliger Tennisspieler. Der hatte ein Buch geschrieben, das hieß Moving. Und das ging um Motivation, Selbstmotivation, sich jeden Tag zu bewegen. Und ich bin ein sehr unsportlicher Mensch und ich habe halt auch nie Bock gehabt, Sport zu machen und mich zu bewegen. Und habe dann aber durch diesen Karl-Uwe Stipp, der hat irgendwas in mir ausgelöst, weil ich immer schon das Gefühl hatte, ich müsste eigentlich. Und dann da war so eine Wette, da konnte man so eine Wette mit sich selber abschließen, dass man es schafft, irgendwie über einen gewissen Zeitraum sich regelmäßig zu bewegen. Und ich habe mich fürs Joggen entschieden und habe dann dreimal die Woche, eine halbe Stunde, bin ich durch den Wald gejoggt und habe das auch durchgezogen. Und dann hatte ich praktisch diese Wette mit meinem inneren Schweinehund gewonnen. Und das war für mich so ein, hat mir so einen Kick gegeben. Das war der Auslöser dafür, anzufangen mit Sport. Und ich mache, seitdem jogge ich. Und das ist ja ewig her. Aber das habe ich Karl-Uwe Stipp zu verdanken. Das hätte ich sonst wahrscheinlich nie gemacht.
Man hört ja immer mehr Leute, die davon sprechen, dass sie 10.000 Schritte jetzt am Tag machen, als mentalen Ausgleich. Machst du das auch? Zählst du auch die Schritte?
Ja, aber noch nicht so lange, aber jetzt momentan sind wir sehr konsequent, mein Mann und ich. Ich jag den jeden Tag raus und dann gehen wir und ich gucke immer auf mein Handy. Das Fatale ist nur, dass mein Mann viel kleinere Schritte macht als ich. Und der hat immer viel mehr Schritte. Wenn ich 7.000 habe, dann hat der schon 11.000. Das ist doch nicht
ich glaube, du kannst, ein kleiner Tipp, ich glaube, also in meiner App kann man die Schrittlänge einstellen. Du könntest da jetzt einfach mal so 20 Zentimeter Schritte einstellen, dann hast du auch einmal viel mehr. Aber also zumindest, um deinen Mann zu irritieren. Du kennst ja dann die grausame Wahrheit.
Ja, das stimmt. Also gestern muss ich sagen, hatte ich 15.000 fast, weil ich erst gejoggt bin, 7,5 Kilometer und dann noch spazieren gegangen. Also ich bin ganz stolz auf mich. Wenn das so weitergeht, dann hoffe ich, dass ich vielleicht auch ein bisschen abnehme. Das ist ja eigentlich mein Fernziel. Ne?
Naja, apropos abnehmen, wir müssen jetzt irgendwie die Sendung abnehmen bzw. beenden, weil wir sind tatsächlich durch. Und wir beide gehen ja jetzt tatsächlich da, wo wir sind, in den Kiosk und holen uns das Team Hamburg Panini-Album. Und,
selbstverständlich.
Wenn du mein Bild im Panini-Tütchen findest, dann kriegst du eine Flasche Sekt von mir. Wollen wir das so machen?
Ja, gut, dann sage ich dir Bescheid.
Ich habe tatsächlich auch ein Mädchen drin. Oh Gott, hört sich das jetzt eitel an, dass ich darauf hinweise. Aber es fiel mir gerade so auf hier.
Wie findest du dich denn besser, mit oder ohne Maske?
Ohne Maske, auf jeden Fall. Auch im richtigen Leben finde ich mich ohne Maske selber gut. Ich bin aber kein Maskenverweigerer, sondern mache das jetzt gern auch im Sinne der Allgemeinheit. Das war das Wort zum Sonntag.
Natürlich. Und es ist ja auch so, kennst du den Gag, als kleinen Abschluss, den Gag, dass sich zwei treffen und sich nicht erkennen und dann setzen sie die Masken auf und sagen sie, ach, du bist es, Karl-Heinz, jetzt erkenne ich dich erst. Also ohne Maske weiß man schon gar nicht mehr, um wen es sich handelt.
Ja. Sehr gut. Also, liebe Bettina, es war wieder eine große Freude und ich hoffe, wir sehen uns dann nicht nur im Panini-Album-Team Hamburg.
Ahoi. Ja, hoffe ich auch. Tschüss. Tschüss, Lars. Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.